Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcast-Versprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Ja, Lieben, und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Ja, und jeder Unternehmer weiß ja, ne, wenn du erfolgreich werden willst und vor allen Dingen auch bleiben willst, dann gibt es kaum was Wichtigeres als dein eigenes Umfeld. Doch was tut man eigentlich, wenn genau dieses Umfeld hochtoxisch ist? Und zwar nicht irgendwo, sondern vor allen Dingen auch direkt zu Hause. Also toxische Beziehungen, die gibt's irgendwie immer wieder. Wir haben das auch gehört und irrtümlicherweise wird dann aber auch sehr oft unterstellt, dass das eher so die Frauen betrifft. Doch, und darüber sprechen wir heute, es betrifft eben genauso gut Männer. Männer, die zu Hause niedergemacht werden, die häusliche Gewalt auf eine teilweise sehr perfide Art und Weise erfahren. Und outen ist da manchmal schwierig, ne? Man ist ja schließlich der Mann und man lebt so ein bisschen auch in den klischeehaften Vorstellungen. Aber eins ist klar. Wenn das eigene Zuhause vergiftet ist, dann wird es mit dem authentischen Erfolg eben umso schwieriger. Und die Frage ist, was können also gerade Männer in toxischen Beziehungen tun, um sich daraus zu lösen und woran erkennt man überhaupt auch toxische Beziehungen? Über all das spreche ich heute mit Achim Mensing. Lieber Achim, schön, dass du da bist.
Hey Ulf, vielen Dank für deine geniale Anmoderation. Die ist wirklich toll. Und ja, ich freue mich auch sehr. Und ja, raus aus der toxischen Beziehung für Männer. Das ist mein Thema.
Das ist dein Thema. Und natürlich fragt man sich immer, weil es geht ja um authentischen Erfolg. Also wie kommt es überhaupt dazu? Also wie kommt man auf die Idee, zum Thema Toxizität in Beziehung zu sprechen? Müssen wir auch gleich nochmal klären, was das ist. Aber vor allen Dingen, wie hat sich dahin geführt? Und vor allen Dingen sich auch im Prinzip an einem Podcast zu setzen und sagen, so, ich spreche darüber. Also was ist die Backstory? Was hat dich dahin geführt?
Auf der einen Seite bin ich Therapeut, Moderator und arbeite in Unternehmen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich nicht nur dort erfolgreich bin, sondern lange Zeit sehr wenig erfolgreich in meiner privaten Beziehung. Nämlich ich habe fast 30 Jahre in einer toxischen Beziehung gelebt. Und da fragt man sich, wie kann das passieren? Und dann noch so lange. Und gerade da, das ist mein besonderes Thema, dem ich mich widme, was ich aber jetzt mit großer Freude und Dankbarkeit mache.
Das ist hochspannend und du hast gerade schon gesagt, du hast es selber auch erlebt. Das heißt, du kannst uns natürlich sicherlich auch erstmal einen Einblick geben, was versteht man überhaupt unter toxischer Beziehung? Das klingt ja erstmal wie so ein Buzzword. Und ja, was ist das? Gibt es da eine Definition zu? Gibt es da keine? Kurz gesagt, was ist das?
Naja, also 3 von 10 Beziehungen, die wir in Deutschland haben, sind glücklich. Das sind also nicht so viele prozentual. Dann gibt es Unglückliche, nicht jeder muss ja, es gibt auch immer mal Probleme in Beziehungen, das ist völlig normal. Mhm. Aber es kann auch dann an einem bestimmten Punkt giftig werden. Manches Mal sogar relativ schnell nach dem Kennenlernen, wo zunächst alles super war, genial, erotisch, fantastisch. Und dann hinterher plötzlich gibt es die Situation, dass es kippt. Und dann kommen Vorwürfe, Beschuldigungen, Kontrolle, die aber ein Maß überschreiten, das also nicht mehr, ich sag's mal, sozialverträglich ist. Und dann wird es, ja, dann sind diese Spannungen kaum noch rauszubekommen. Und das ist besonders für Männer sehr schwer.
Ich versuche das nochmal so ein bisschen präziser zu fassen, weil du hast zum Beispiel gerade gesagt Kontrolle und es überschreitet so ein gewisses Maß. Jetzt ist es ja so, dass heutzutage durchaus viele Menschen reflektiert sind und dann sagen, naja gut, vielleicht liegt das auch an mir, an solchen Kabbeleien, vielleicht bin ich auch vielleicht ein bisschen zu locker oder vielleicht zu dies und zu jenes. Also gerade eine Partnerschaft lebt ja von dieser Beziehungsdynamik, wo man ja auch selber dann in die Selbstreflexion geht und ja auch selber sehr viel über sich lernt. Das heißt, woran merke ich denn, dass es so dieses normale Maß übersteigt und das im Zweifel nicht ein Thema ist, was ich habe, sondern wirklich einfach eine ungesunde Beziehung ist?
Also erstmal stimmt das absolut. Es gibt auch Probleme in jeder Beziehung.
Das ist ganz also wir klar. Kennen keine zu Hause, weißt du? Wir sind die Einzigen, bei denen das nicht der Fall ist.
Ja, das muss es auch geben. Das muss auch Herausforderungen geben. Das ist überhaupt keine Frage. Es wird in dem dann toxisch, wenn sich der Mann dauerhaft gestresst fühlt. Dauererschöpft zum Beispiel. Das ist so eine Sache. Wenn er vielleicht Feierabend hat, denkt, oh, jetzt muss ich nach Hause gehen, was, jetzt gibt's wieder Stress. Mhm. Und er fühlt sich also wirklich in seiner Lebensqualität beeinflusst aufgrund der dauernden Streitgespräche, die da sind. Er bekommt schließlich seine Sachen nicht mehr geregelt, fühlt sich immer in Beziehungskonflikten und hat da einen unglaublichen Druck. Und da wird das dann zum Problem. Und es wird deshalb zum Problem, weil Männer da sehr schwierig drüber reden können. Mhm. In der Arbeit sind sie oft erfolgreich. Sie sind die Indianer. Sie können durchgehen. Sie sind wer. Indianer kennen keinen Schmerz. Und dann kommen sie nach Hause und dann gibt es dort andersartige Probleme und genau das Gegenteil. Und da sie in ihrem Leben selbstverständlich gewöhnt sind, durchzuhalten, denken sie auch da, Mensch, ich muss das durchhalten. Die Frau hat ja vielleicht auch eine schwere Kindheit gehabt und das wird sich schon wieder ändern. Aber in solchen Fällen ändert es sich nicht. Und das merken wir Männer oft viel zu spät.
Mhm. Und jetzt natürlich die Frage, du hast gesagt, auf Arbeit sind sie dann eben besonders erfolgreich. Das hat ja auch was damit zu tun, dass sie in aller Regel dann Strukturen setzen, dass sie Systemen folgen, dass sie aber auch vielleicht mal in Kommunikationsbeziehungen eine Grenze setzen und sagen, so möchte ich nicht, dass mit mir gesprochen wird. Wir haben hier was anderes vereinbart im letzten Workshop, ne, beim letzten Teammeeting haben wir so und solche Spielregeln vereinbart und so weiter. Das heißt, man fragt sich ja so als Außenstehender, warum macht man das dann einfach nicht zu Hause? Also warum sagt man nicht genauso zu Hause, du, sorry, aber ich möchte nicht, dass wir so miteinander sprechen. Ich wünsche mir das hier anders. Woher kommt diese, wie soll ich mal sagen, dieses Verfallen, was es ja irgendwie so ist, in so eine Art Opferhaltung oder in so eine Art, ich kann hier sowieso nichts ändern, Haltung? Woran liegt das, dass dann teilweise auf Arbeit komplett anders reagiert wird als zu Hause und dann eben auch teilweise, du hast gesagt, über Jahre, in deinem Fall über 30 Jahre, gewissermaßen Grenzen nicht gezogen werden? Was hat das für einen Hintergrund?
In der Arbeit, wie du eben schon sagtest, gibt es meistens oder häufig klare Strukturen. Mhm. Da kann man aufgrund der Vorschriften, der Vorgaben, der Strukturen klar entscheiden, was gemacht werden kann, darf, soll und muss. Und das geht in der Regel auch durch. Zu Hause ist das viel mehr emotional geprägt. Und in emotionaler Hinsicht sind die Frauen wesentlich stärker. Mir hat interessanterweise gerade gestern eine Lehrerin gesagt, ja, weißt du, als Mädchen sind wir darauf trainiert worden, systematisch sofort auf der Stelle anfangen können zu weinen, damit wir das bekommen, was wir haben wollen. Ehrlich gesagt, das kannte ich bis gestern noch gar nicht. Das ist mir neu. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber die emotionale Manipulation, die ist ein ganz starkes Stück und da können wir Männer oftmals nicht mithalten.
Hm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man denn dann raus? Also wie sollte man das machen? Du hast ja gerade schon gesagt, Männer, die tun sich ein bisschen schwer damit, auch über Emotionen und Gefühle zu reden und so weiter. Das kann ich nur bestätigen. Das habe ich mit vielen Männern auch durch, in Anführungszeichen. Ich habe mich tatsächlich da relativ früh drin trainiert, aber ich bin auch heute immer noch erstaunt, wie schwer es teilweise wirklich fällt, so einen Satz zu sagen, ich brauche Hilfe. Ja, also ganze Kommunikationsworkshops in Firmen drehen sich um diese drei Wörter, ich brauche Hilfe, und man freut sich nach zwei Tagen, wenn 20 Führungskräfte sagen können, ich brauche Hilfe. Also es ist manchmal schon ein bisschen hart, sich das anzugucken, aber es ändert ja nichts an der Sache. Wie kommt man denn da jetzt raus? Also erzähl mal so ein bisschen, wie war das bei dir, wie ging das los, was ist in dir an Selbstdialog vielleicht entstanden, was waren so erste Entscheidungen, die du getroffen hast, wie hast du den Weg aus dieser toxischen Beziehung selber rausgefunden und was kann man daraus eben auch womöglich als Betroffener mitnehmen?
Vielleicht erstmal drei wichtige Sachen für die Zuhörerinnen, den Zuhörer, damit man erstmal weiß, wo es lang gehen kann. Mhm. Als erstes ist es essentiell, sich selbst zu dieser Situation und dieser Lage zu bekennen. So, damit ich mich selbst überhaupt erstmal meiner eigenen Wahrnehmung gegenüber öffnen kann. Das zweite ist dann, problematische Situationen zu notieren mit Zeit und Datum, damit ich überhaupt hinterher klar habe, worum hat es sich gehandelt. Wir neigen immer wieder dazu, in irgendeiner Form zu idealisieren im Nachhinein. Und plötzlich war das alles gar nicht mehr so schlimm oder so. Doch, es war schlimm, es war verdammt schlimm. Mhm. Ja. Das andere ist dann, einen Freund ins Vertrauen zu ziehen oder sich eine professionelle Hilfe und Unterstützung zu suchen durch einen Therapeuten oder einen Mentor. Das erstmal im Grundsatz. Ja, Wie war es bei mir? Es war früher so, dass meine damalige Frau und ich uns durchaus angestrengt haben. Es ging darum, jeder hat seine eigene Beratung geholt, wir haben es zusammengenommen, aber das hat nicht geholfen. Und ich bin jetzt mal ganz knochenehrlich. Ich bin von meiner Ursprungsfamilie zu totalem Gehorsam erzogen worden. So, das heißt, voll in der Box. So war es, ich habe meinen Eltern vergeben. Ja, mir auch. Das ist alles in Ordnung. Und auf ihrer Seite war es so, dass Männer grundsätzlich keine Anerkennung hatten. Und wenn überhaupt nur etwas sagen durften, wenn sie zugestimmt haben. Ja, das passt doch erst einmal super. Wenn sich jedoch einer daraus entwickelt, dann wird's problematisch. Weil in einer Beziehung ist es immer so, dass, wenn sie sich verändert, der eine anfängt, der andere muss folgen. Ja. Und das geht in einer guten, gesunden Beziehung immer abwechselnd. Ja, das sollte so sein. Aber dem war nicht so. Und es hat immer massiven Stress gegeben darüber, dass ich mich verbessern sollte. Und es wurde dann besser ab meinem 60. Geburtstag. Was ist da passiert? Ich habe mir ein Geschenk gemacht zu meinem 60. Geburtstag. Und dieses Geschenk war die Entscheidung, ab heute bin ich gut, so wie ich bin. So. Und damit konnte ich mich erstmalig wirklich entspannen, innerlich ein Stück. Einfach Anerkennung, Respekt und Liebe zu mir selbst zu entwickeln. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Tipp für die Männer. Wir sprechen übrigens hier meistens über Männer, weil das gerade mein Thema ist.
Genau.
Ja. Es betrifft Frauen inhaltlich oft gleichermaßen, mit dem Unterschied, Männer sind oft schweigsam, sie trauen sich nicht, sie haben Scham, Männer haben keine Lobby. Frauen sind außen, die kommunizieren mehr, sind gut vernetzt und da ist es viel selbstverständlicher, miteinander zu sprechen. Aber für Männer ist es wirklich problematisch und die bleiben dann in sich hängen. Und du hattest vorhin einmal, glaube ich, das Wort Depression auch verwendet.
Kann ich mich nicht daran erinnern?
Aber, ja, da ist egal, sein. dann habe ich es gerade aus einem anderen Zusammenhang. Ist egal, aber Männer geraten darüber auch in Formen unverarbeiteter Traurigkeit, dass sie nicht da rauskommen. Und da braucht es ganz, ganz großen Mut. Vor allem, wenn sie anfangen, darüber zu reden, dann gehen sie erstmal oft als Schlappschwänze durch.
Ja, ja, genau. Ja, das ging mir tatsächlich auch aus dem Kopf, als ich die Anmoderation geschrieben habe, weil man ist schließlich der Kerl. Also du kannst auch deiner Frau oder du kannst doch mal zu Hause eine Ansage machen oder so. Du bist auch beim Sport oder so. Also mir gingen so verschiedene Sachen durch den Kopf, weil es sich ja rational erstmal gar nicht erschließt, wo sozusagen das Problem ist gerade. Weil man es ja wahrscheinlich dann, wenn ich dich richtig verstehe, gerade diesen Männern ja dann im Alltag oftmals auch gar nicht ansieht, was sie dann zu Hause letztendlich für einen Leidensdruck erleben.
Genau, und das sind meiner Erfahrung nach viel erfolgreiche Männer. Und dann ist vielleicht die Situation mit der Frau in der Art, wie wir das eben angedeutet haben. Starke Emotionen, der Mann fühlt sich schwach, der fühlt sich zerrissen. Und das ist das, was man in der Psychologie kognitive Dissonanz nennt. Das ist also diese innere Zerrissenheit. Und die kann wiederum dann dahin führen, dass auf der einen Seite der Mann in der Arbeit sehr erfolgreich ist, aber auch dann Psychosomatik entwickelt bis hin zu richtig schweren Krankheiten, was bei mir übrigens der Fall war.
Also das heißt, sowas wie Übergewicht, Bluthochdruck, Allergien und ähnliches können tatsächlich dann auch Folge von so einer Kognitivdissonanz sein?
Ja, ich hatte so einen Beziehungsinfarkt, wo ich dreimal reanimiert wurde.
Okay.
Hat es schon in sich gehabt.
Ich versuche das immer noch so ein bisschen zu sortieren. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, das kann durchaus sein, dass du einen super erfolgreichen Mann hast, der vielleicht auch für seine Familie alles gibt, der aber im Prinzip immer wieder erlebt, dass egal was er macht, dass es im Prinzip nie richtig ist.
Genau. Und dadurch, dass wir im Beruf so erfolgreich sind, sind wir in der Lage, auch uns emotional zu disziplinieren.
So getreu dem Motto, so schlimm ist es ja nicht, ich habe ein anderes Verständnis von Familie oder das ist nicht mein Verständnis, das kriegen wir irgendwie hin, man muss mal miteinander sprechen. Also so in diese Richtung gedacht?
in die Richtung und zusätzlich auch das Verantwortungsgefühl, weil wir Männer sind komische Tierchen. Wir möchten immer gerne auch verantwortlich sein. Wir möchten gerne auch, dass es die Frau gut hat. Das habe ich von ganz, ganz vielen Männern erlebt. Es gibt auch andere, natürlich. Man hat für jedes Argument immer ein Gegenargument.
Ja.
Ganz klar.
Ja.
Ja. Nur hier spreche ich über die Anstrengung, das Bemühen der Männer, auch wirklich verantwortlich zu handeln. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ja, und das wird dann von, in diesem Fall von der Frau benutzt.
Was ich mich tatsächlich auch neulich wieder gefragt habe oder worüber ich mich gewundert habe, beziehungsweise was ich auch ganz oft erlebt habe, auch in Gesprächen, ist folgendes Muster. Die Beziehung kommt irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, wir tun uns gegenseitig nicht mehr gut, oder einer jetzt in dem Falle sagt, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, jetzt mache ich eben auch einen Break. Dann gibt es so einen ersten Schritt raus und dann geht der ganze Schnalleradatsch wieder zurück, also getreu dem Motto, dann geht man wieder nach Hause. Meistens interessanterweise die Männer. Ich bin ja kein Therapeut, aber ich habe schon oft gesagt, ich habe das Gefühl, eine Frau braucht manchmal länger, sich zu entscheiden. Aber wenn sie sich entschieden hat, dann ist das wie ein Zementblock. Da kommst du auch nicht mehr durch. Da ist eine Entscheidung, ist eine Entscheidung. Bei den Männern habe ich das Gefühl, da ist es so, wir entscheiden uns, um uns dann wieder dagegen zu entscheiden, um uns dann wieder dafür zu entscheiden, um wieder dagegen zu entscheiden, bis wir uns irgendwann entschieden haben, was wiederum die Frauen komplett kirre macht. Das wäre zugenommenermaßen nochmal ein anderes Workshop-Thema wahrscheinlich und ein anderes Podcast-Thema. Aber in Bezug auf toxische Beziehungen, ist das da auch so, dass man womöglich sagt, so jetzt, dann ziehe ich eben eine Woche aus, dann gehe ich ins Hotel, dann ist es wie so eine Art Befreiungsschlag und dann kommt aber irgendein Mechanismus, der einen dann doch wieder als Betroffenen zurücktreibt und dann geht man in freiwillig sozusagen in diese eigentlich ja toxische Beziehung wieder zurück.
Absolut. Genauso ist die Beziehungsdynamik. Warum? Warum?
Das frage ich dich, das ist eine gute Frage.
Ja, stellen wir uns vor, das passiert.
Ja.
Ja. Und dann wird die Frau plötzlich ganz süß. Und dann wird sie wieder verführerisch. Und dann
von ihrer Seite aus oder im Kopf?
Ja, es gibt ja auch diese Art, diesen Begriff Versöhnungssex.
Ja, ja, aber wird sie von sich aus dann wieder süß? Ist das ein Teil von einer Manipulation oder ist es dann im Kopf des Mannes, dass sie auf einmal wieder attraktiver wird?
Nein,
oder
das ist Teil der Toxizität.
Okay.
Das ist Teil der Toxizität und der Mann geht dann zurück und hat dann wieder Hoffnung, dass es gut wird. Ja. Bis dahin, dass er einfach auch Bock auf Sex hat vielleicht.
Den er dann auch wahrscheinlich auch nicht kriegt. Oder doch kriegt.
Kriegt oder nicht, aber auch da ist also viel Verweigerung.
Ja.
Und bis dahin auch, dass Männer auch, und das mag jetzt für einige Frauen komisch klingen, zu Sex gezwungen werden. Ja, weißt du, was für mich erholsam ist, wenn ich bei Zärtlichkeiten nicht zwangsläufig Sex haben muss. Also ich spreche von zwangsläufig. Das kann ja sein und es ist wunderbar, ja, und Sex ist eine super Sache. Aber wenn es dann quasi nach dem Motto, jetzt kriegst du keinen hoch und dann hast du erstmal wieder 3 Tage Ärger,
ja.
Das bringt's nicht.
Ja.
So, das ist dann wiederum toxisch.
Wir sprechen jetzt ja hier in dieser Folge sehr intensiv über diese Toxizität und ich möchte zumindest von meiner Seite den Eindruck vermeiden, dass das oftmals nur aus voller Absicht heraus erfolgt, dass man da irgendwie in so einer toxischen Beziehung ist, weil du hast ja vorhin gesagt, das kann ja auch jeder so seine Familiengeschichte haben und so weiter. Deswegen will ich da an der Stelle nochmal reingrätschen und sagen, ist es denn eigentlich immer ein bewusstes Muster oder ist es eben oftmals auch ein unbewusstes Muster, dass vielleicht sich eine Toxizität aufbaut, die auch dem Mann dann gegenüber eben problematisch wird, aber seitens der Frau, dass sie zum Beispiel selber Muster hat im Sinne von Umgang mit ihrer Familie, Verhalten der Eltern, Scheidungsfälle, Erwartungshaltung, Umgang mit anderen Männern, wie auch immer innerhalb der Familie, sodass es eigentlich unterbewusste Muster oder Programme sind, die sich einfach nur von Generation zu Generation beispielsweise über die Erziehung weitervermitteln und sich dementsprechend Toxizität im Prinzip vererbt, ohne dass es tatsächlich dann beispielsweise auch der Frau wirklich bewusst ist, dass sie aktiv dazu beiträgt.
Ich bin der Auffassung, dass sich Toxizität in den Traditionen fortsetzt. Das tradiert sich hier. Und es hat immer etwas zu tun mit dem eigenen ursprungsfamiliären Herkommen. Anders geht das gar nicht. Wenn du eine Person hast, die also toxisch ist und die anderen nicht, die interessieren sich gar nicht füreinander.
Also ist so ein bisschen, als ob man in der WG lebt, gewissermaßen.
Wenn man das so will, wenn einer das nicht mitmacht, dann ist er für den toxischen Partner uninteressant und umgekehrt auch. Also Die suchen sich im Grunde genommen. Deshalb sage ich auch immer, es gibt keine Schuldigen,
ja,
es gibt nur Beteiligte.
Ja.
Und im Grunde genommen sind beide Opfer, wenn man das so will.
Ja.
Wobei ich das Wort Opfer nicht gerne habe, weil da halte ich mich gerne an Tony Robbins, der gesagt hat, Schmerzen sind Teil des Lebens. Mhm. Leiden ist gewählt. Mhm. Und da ist die Sache auch... bereit sein, wirklich aus dem Leiden herauszugehen, in die eigene Lebenspower zu gehen. Das ist dann die Kunst, die beide betrifft. Mhm. Jeden auf seine Weise. Ja. Und was auch noch vielleicht eine Rolle spielt, was Klarheit erschwert, ist, wir haben heute keine klaren Rollen mehr in der Familie.
Ja.
Die haben sich alle verändert. Der Mann ist nicht mehr richtig der Mann. Die Frau ist nicht mehr richtig die Frau. Ich weiß, dass ich mir da viel Kritik einlade, wenn ich das so sage. Mhm. Und es mag konservativ klingen. Aber ich lebe jetzt, zum Beispiel, ich lebe jetzt mit einer thailändischen Frau zusammen. Mhm. Und die hat eine starke Identität. Mhm. Soll keiner glauben, dass thailändische Frauen schwach sind. Thailand ist das Land mit den meisten Frauen auf der Welt in Führungspositionen. Mhm. Ja, einfach nur mal gerade nebenbei gesagt, ja. So, die weiß ganz klar, wo es für sie lang geht. Und ich weiß auch klar, wo es für mich lang geht. Und von daher haben wir eine ganz lebensbejahende Spannung miteinander. Wir haben auch Herausforderungen, persönlicher und kultureller Art. Macht nichts, wir sind glücklich miteinander. Mhm. Um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Mhm.
Ja, sehr, sehr spannend. Im Übrigen auch eine Gemeinsamkeit. Meine bessere Hälfte ist ja auch sozusagen aus den asiatischen Ländern. Insofern, als du gesagt hast, wir haben manchmal kulturelle Spannung, habe ich so gedacht, ich habe keine Ahnung, worüber du redest, aber ich könnte mal nachdenken. Also okay. Ich habe früher mal gesagt, das ist schon verrückt, dass ich jetzt ja mit über 50.000 Menschen in den letzten Jahren gearbeitet habe und echt die halbe Welt oder sehr viel mehr als die halbe Welt, glaube ich, bereist habe und immer gedacht habe, ich bin kulturell schon echt ganz gut irgendwie angekommen. Ja, aber wenn man dann 24 Stunden mit jemandem aus einer anderen Kultur zusammenlebt, dann merke ich zumindest erstmal, wie viel Potenzial tatsächlich noch im kulturellen eigenen Verständnis liegt. Das ist schon wirklich sehr, sehr spannend, muss man schon sagen. Und wenn dann natürlich noch so sprachliche Sachen dazukommen, dann ist es extra interessant. Aber das nur so ganz kurz am Rande.
Ja.
Du, ich finde, es ist unglaublich spannend. Jetzt ist natürlich ja so vielleicht ein bisschen der Punkt, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und sagt, naja gut, wenn ich da ehrlich bin, da gab es schon den einen oder anderen Satz, wo ich mich drin mit identifizieren konnte und ich bin vielleicht beruflich erfolgreich, aber um so wirklich authentisch erfolgreich sein zu können, auch in allen Lebensbereichen, da gibt's vielleicht privat doch so das ein oder andere Thema, wo ich mich dann vielleicht mal mit dir, lieber Achim, vertraulich drüber austauschen möchte, vielleicht in so einem ersten Sondierungstelefonat, das muss ja nicht gleich, du hast gesagt, du bist Therapeut, aber es muss ja nicht immer gleich in der Therapie manchmal ist es ja auch ein Tipp, vielleicht so eine Art Mini-Coaching, manchmal ist es einfach nur 5 Minuten zu hören, wie auch immer. Also was bietest du ganz knapp gesagt an und wie erreicht man dich, wenn man jetzt eben als Betroffener weiter mit dir sprechen möchte oder überhaupt erstmal nochmal das Gespräch zu führen, ob man überhaupt in einer toxischen Beziehung lebt oder ob man vielleicht selber gerade ein Thema hat, was mit Toxizität nichts zu tun hat und was man sich einfach unabhängig davon anschauen sollte?
Wichtig ist, was du eben gesagt hast, wie kann man den Kontakt bekommen und in diesem Zusammenhang auch die Vertraulichkeit. Mhm. Die ist essentiell, gerade mal für solche Männer, die dann vielleicht aufgrund dieser Situation erstmal schüchtern sind. Und die können bei mir zunächst mal eine kostenlose Beziehungsanalyse bekommen. Mhm. Und zwar über meine Website. Und des Weiteren, wer jetzt sagt, oh nee, sprechen, das ist mir auch erstmal zu viel, ich will erstmal, der kann also auch einen kostenlosen Toxizitätstest machen. Ich habe einen Toxitest entwickelt mit 24 Fragen, wo man dann für sich analysieren kann, wo stehe ich dann. Es gibt entsprechende Antworten und auch danach darf man gerne eine Beziehungsanalyse mit mir beantragen, die kostenlos ist. Und dann weiß derjenige erstmal genauer Bescheid, wo es für ihn lang gehen kann.
Und das Ganze gibt es auf achimmensing.com, vermute ich mal, auf der gleichnamigen Internetseite. Ne? Ja, also ihr seht, ich finde es ja immer wieder super, super spannend, welche Themen wir hier nicht alle in diesem herrlichen Podcast beleuchten. Heute ging es um das ganze Thema Toxizität und das Ganze letztendlich auch für Männer interessanterweise. Achim Mensing war zu Gast, Therapeut, aber eben auch, wie man gemerkt hat, jemand, der vor allen Dingen aus der Erfahrung heraus spricht und nicht irgendwie so Blabla-Bullshitter erzählt, sondern sagt, hey, so und so ist das, ich habe das selber erlebt, 30 Jahre lang. Also wenn du ein Thema damit hast, bist du bei mir gut aufgehoben. Lieber Achim, ich danke dir sehr, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank an dich.
Ganz herzlichen Dank an dich, Ulf. Das war mir eine Ehre, eine Freude und alles Gute auch für dich und auch für dich viel Erfolg.
Sehr gerne, Dankeschön. Und an euch da draußen auch vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Ja, bleibt uns wohl gesonnen. Schaltet auch das nächste Mal in der nächsten Folge wieder mit ein und natürlich zwischendrin auch gerne den Podcast weiterempfehlen an dein gesamtes Netzwerk. Das war der kleine obligatorische Call to Action am Ende. In dem Sinne, macht es gut. Wir sind raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.